schau, dass es passt.
Geht es auch?
Ja, das Häusle aufmachen wir schon. So. Ah, okay, danke. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Es war schön herzufahren bei dem strahlenden Sonnenschein. Leere Autobahn ist immer gut. Mir ist noch was eingefallen, was jetzt nicht zur Predigt gehört, wegen mennonitischen Hilfswerk. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine Familie, die haben Verwandte in der Ukraine. Und wir haben ja bei uns in der Gemeinde auch über das Hilfswerk für die Ukraine gespendet. Und eines Tages kam die Frau von der Familie, oder also die Mutter von der Familie dort, die Oma, und hat mir mit einem Strahl im Gesicht erzählt: Stell dir vor, meine Verwandten haben vom mennonitischen Hilfswerk Hilfsgüter bekommen. Es ist angekommen. Und sie war so froh, und so geht es mir letztendlich auch, dass man einfach weiß, wenn man dort spendet, kommt es auch an. Und ja, es war irgendwie speziell, dass gerade die Verwandten von diesen Gütern bekommen haben und das mitverteilen durften. Also es lohnt sich, dort zu spenden, und es kommt wirklich auch an. Wer von euch hat nicht oder träumt vielleicht sogar jetzt noch davon, einen Schatz zu finden? So eine richtige Holztruhe voller Gold, so wie man es in Filmen kennt. Warum nicht? Ich glaube, es würde keiner von uns sagen: Nö, lass mal, brauche ich nicht, will ich nicht. Es wäre doch gar nicht so schlecht. Geldsorgen wären weg. Und ja, ich glaube, jedem von uns würde irgendwie was einfallen, was man damit anstellen könnte. In den letzten 500 Jahren ungefähr haben viele so gedacht. Und sind die sogenannte Goldrausch, oder also Goldrausch ist entstanden. Menschen sind zuerst nach Brasilien, später Nordamerika, mit diesem Wunsch, Gold zu finden. Und zwar nicht nur ein bisschen Gold, sondern Gold, dass man reich wird. Sie haben sich aufgemacht, um Reichtum zu finden. Und die Menschen haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben einen Job gekündigt, sie haben alles verkauft, was sie hatten, um sich auszurüsten und die Reise zu bezahlen. Und dann sind sie losgezogen, um Gold zu finden. Manche waren erfolgreich, die meisten aber nicht. Es gibt eine Legende in den USA, die besagt, dass ein deutscher Goldgräber in einem Berg, den ich nicht aussprechen kann, darum probiere ich es gar nicht, aber der Berg ist in Arizona, dieser deutsche Goldgräber soll dort 8 Goldminen gefunden haben, riesen Schätze hinterlassen, dort versteckt haben. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Goldgräber, wenn die hören: Wow, riesige Schätze in diesen Bergen dort. Genau, und diese Legende ist dann auch von Lost Dutchman, also vom verlorenen deutschen Mann, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist knapp 70 Kilometer von Phoenix entfernt. Dort ist ein Nationalpark, wo eben dieser Berg steht, wo diese Schätze sein sollen. Dieser deutsche Mann ist jetzt für uns Messkirche vielleicht ein bisschen interessanter wie für euch hier in Möckmühl. Heißt Jakob Walz, ist 1810 geboren und kommt aus unserer Nachbarschaft, nämlich aus Schwandorf, das ist bei Neuhausen-Obeck, also unweit von Messkirche entfernt. Der soll im Alter von 30 Jahren in die USA gezogen sein, um eben Gold zu finden. War sehr erfolglos, war in New York, dann North Carolina, Georgia, Mississippi. Also ist sehr herumgekommen, bis er irgendwann nach Arizona gekommen ist. Und eben diese Goldschätze gefunden haben soll. Bis heute. Darum ist er nach wie vor eine Legende. Bis heute sind diese Schätze nicht gefunden worden. Und ich habe irgendwo gelesen, dass inzwischen auch verboten ist, dort zu suchen, weil dort sehr viele Menschen ums Leben kommen, weil diese Berge sehr heimtückisch sind und eben viele auch nicht gut ausgerüstet sind vielleicht. und alles auf eine Karte setzen und leider mit dem Leben bezahlen. Eins haben all diese Goldgräber gemeinsam. Sie sind alle unterwegs, um Reichtum zu finden, um reich zu werden. Das ist so das, was sie bewegt. Jesus redet im Matthäusevangelium auch über Schätze, über Reichtum sozusagen. Und wir lesen in Matthäus 6, ab Vers 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also Jesus zeigt quasi zwei Möglichkeiten auf, wo wir Schätze sammeln können. Schätze auf der Erde, Schätze im Himmel. Und die Erklärung ist eigentlich ganz logisch. Irdische Schätze, die verrosten, das sind Motten, die sie zerfressen. Und die Schätze sind einfach letztendlich vergänglich. Sie halten nicht ewig, es ist schnell mal weg. Und dennoch streben so viele Menschen nach Reichtum. Irgendwie scheint Geld eine Sicherheit zu geben. Einfach einkaufen gehen, ohne Angst zu haben, dass es nicht reicht. Kaufen, was man will, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und immer, einmal pro Jahr muss auch ein Urlaub drin liegen. Und je leichter es ist, das Geld zu gewinnen, je besser. Wenn man so Wettbewerbe im Fernsehen oder in Zeitschriften anschaut, da sind voll viele Leute, die da mitmachen. Immer in der Hoffnung, ich könnte diesmal der Glückliche sein, der die 10.000 Euro gewinnt oder wie viel auch immer dann auf dem Spiel stehen. In Deutschland spielen 7,1 Millionen Menschen regelmäßig Lotto. Regelmäßig ist nicht einmal im Jahr, sondern regelmäßig wahrscheinlich wöchentlich. Auch da, Jackpot vorletzte Woche war immerhin 1,14 Millionen Euro. Kann man ein bisschen was damit anfangen. 22 Millionen der Deutschen sind gelegentlich auch am Lotto spielen, also nochmal ein paar mehr. Und immer ist diese Hoffnung, den Jackpot zu gewinnen, reich zu werden. Und man malt sich dann schon aus, wie viel man, was man alles damit machen kann. Und als Christen denkt man dann vielleicht, natürlich würde ich einen großen Teil an Gemeinde spenden. Dann ist das auch wieder in Ordnung. Aber Jesus sagt letztendlich, hey Leute, diese Schätze, dieser Reichtum, das ist einfach ein Trugschluss. Das ist deshalb ein Trugschluss, weil es nur eine scheinbare Sicherheit gibt. Ist eine Sicherheit, auf die man sich nicht verlassen kann. Ein Dieb kommt, klaut das Geld weg und es ist weg. Oder was nützt mir ein Leben in Saus und Braus, wenn eine Krankheit kommt, die mich völlig aus der Bahn wirft und die mit Geld nicht zu heilen ist. Jesus sagt, es ist ein Trugschluss. Im Gegensatz dazu schlägt er vor, Schätze im Himmel zu sammeln, weil die himmlischen Schätze sicher sind. Sie halten für die Ewigkeit, sie werden nicht vergehen, es werden keine Motten, kein Rost sein und kein Dieb kann sie dort stehlen. Ich habe mich gefragt, ja, wie sammeln wir denn diese Schätze? Oder was sind denn diese Schätze? Und ich denke, dass es da ganz viele Antworten drauf gibt. Ich habe euch ein paar Antworten mitgebracht, versucht herauszufinden, wo sind denn die Schätze. Und ich bin in Matthäus 5. Okay. Nichts passiert. Ich mache es einfach so. Ich mache so, das passt.
Aber so geht's.
Weil ich habe keinen Schatz gefunden, der das zahlen könnte dann. Also Matthäus 25, ein sehr bekannter Text, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht damit in Verbindung bringt. Aber dort schreibt, oder dort sagt Jesus, ab Vers 35, ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern, und da kann man sicher dazu fügen, Schwestern, das habt ihr mir getan. Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu tun oder sein Bestes zu geben, Jesus seinen Willen zu tun, bedeutet mehr als nur soziales Engagement. Es geht nicht darum, einfach nur ein guter Mensch zu sein, damit wir gute Menschen sind. Aber ich bin überzeugt, wer Jesus ernsthaft nachfolgt, der wird die Augen nicht verschließen können vor der Not dieser Welt, vor den Problemen dieser Welt. Wer Hunger hat, wer durstig ist und nichts hat zum Essen, zum Trinken, dem hilft kein schöner Bibelvers. Der braucht etwas zu essen, der braucht etwas zu trinken. Wir sind zum Handeln aufgefordert. Und eben auch mal praktisch zu helfen, das ist auch Wort Gottes, beziehungsweise dadurch werden wir Boten der Liebe Gottes. Wenn wir anfangen, die Not von Menschen zu lindern. Wir können nicht heute die Not der Welt lindern, das können wir nicht, da sind wir nicht imstande. Aber vielleicht ist der Nachbar oder ein Bekannter, der irgendwo in Not steckt, wo wir anfangen können zu helfen. Ich finde diesen Text so krass, wenn man darüber nachdenkt, hey, was ich einem Mitmenschen tue, der in Not ist, das tue ich für Jesus. Und dann kriegt es plötzlich eine gigantische Dimension. Ich gebe nicht einfach dem Bettler 5 Euro, damit er sich was zu essen kaufen kann. Ich gebe Jesus 5 Euro in Form dieses Bettlers. Und das ist eine Dimension, die mich ganz neu ins Staunen gebracht hat. Wie letztendlich Schätze im Himmel sammeln können, weil wir das für Jesus tun. Natürlich für Menschen, aber eben gleichzeitig auch für Jesus. Ich glaube, dass wir auch Schätze im Himmel sammeln, wenn wir Geld spenden. Zum Beispiel an Gemeinde, in Gottes Reich investieren. Das ist Einzahlung in die himmlische Bank, weil wir dadurch Dinge in Gottes Reich fördern. Im Alten Testament gibt es ja den Richtwert vom Zehnten geben, an das sich viele halten. Im Neuen Testament gibt es diesen Richtwert gar nicht. Im Neuen Testament ist das Verständnis sehr, alles gehört Gott. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann gehört ihm alles. Die Frage wäre dann eher, wie viel davon darf ich behalten und wie viel davon gehört dann wirklich in Opferkorb oder aufs Spendekonto. Ja, wenn ich ihm die Herrschaft über mein Leben gebe, dann hat er auch die Herrschaft über meinen Geldbeutel. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Damit ist gemeint, wenn Gott was möchte, dann wird er auch für die Finanzen sorgen. Das ist manchmal herausgefordert, ich denke bei euch vielleicht nicht anders wie bei uns in Meßkirch, kleine Gemeinde, wo man denkt, ja, wir haben nicht so viel, also so ist bei uns zumindest denken oft. Aber da können wir uns auf Gott verlassen. Wenn wir großzügig sind, ist er auch großzügig mit uns, er wird nicht uns hängen lassen, weil die Finanzen dann nicht reichen. Ich glaube, dass es wichtig ist, großzügig zu sein. Weil wir haben einen großzügigen Gott. Und es ist komisch, wenn wir am Sonntagmorgen vom großzügigen Gott reden und am Montag oder die ganze Woche wissen alle, ja, da der Martin, der ist so ein Geizkragen, der gibt nie was und schaut, dass er seine Schätze zusammenhält, dann wird es komisch, was wir am Sonntagmorgen erzählen. Weil die Leute, die schauen nämlich ganz genau hin auf das, was wir sagen und ob das übereinstimmt mit dem, was wir tun. Und es wäre doch schön, wenn die Menschen in Möckmühl oder wo ihr überall wohnt, sagt, hey, da die Mennonitengemeinde, die müssen einen großzügigen Gott haben, so wie die selber großzügig sind. Da muss ein großzügiger Gott hinten dran stehen. Ich habe von meinem Studium letzten Herbst, glaube ich, eine Studienreise gemacht. Und da haben wir unter anderem eine Gemeinde in Thun, Berner Oberland in der Schweiz besucht. Eine Gemeinde, die ein bisschen anders funktioniert, wie wir das kennen. Und die haben so ein Quartierfest, also ein Wohnviertelfest gemacht für alle Menschen, die dort wohnen. Und der Leiter von der Gemeinde hat gesagt, selbstverständlich ist das alles gratis. Es kann nicht sein, dass wir einen großzügigen Gott haben, von diesem großzügigen Gott reden und dann sagen wir, die Bratwurst kostet aber 2,50. Nein, es ist gratis. Nicht, weil wir uns irgendwie aufspielen wollen oder so, sondern weil wir zeigen wollen, wir sind großzügig, weil wir einen großzügigen Gott haben. Ich glaube, dass wir auch Schätze im Himmel sammeln durch Gebet. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, mit Gebet Schätze zu sammeln. Aber Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Also irgendwie sagt Jesus, hey, wenn du betest, dann wirst du da belohnt dafür. Und ich glaube, wenn wir Qualitätszeit mit Gott haben im Gebet, dann haben wir eine Belohnung direkt davon, weil wir direkt was davon haben, dass wir beten, mit Gott in Kontakt sind, mit ihm im Gespräch sind. Aber es wird auch langfristig sich ausbezahlen in unserem geistlichen Leben, dass wir immer wieder mit Jesus in Kontakt sind und diesen Kontakt, diese Beziehung nicht abbrechen lassen. Meine Predigt klingt vielleicht bis hierhin ein bisschen nach Leistung. Tu den Armen Gutes, gib dein Geld in die Gemeinde und bete genug, dann ist alles richtig, dann ist alles gut. Klingt so ein bisschen nach, ich kann mich in den Himmel einkaufen. Und wenn ich richtig bete, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Das wären die falschen Rückschlüsse, denn bei Gott können wir nichts verdienen und wir müssen nichts verdienen. Seine Gnade, das, was er am Kreuz getan hat, ist gratis, es ist kostenlos für uns. Es ist ein Geschenk. Die Frage ist, was kriegt Raum in meinem Herzen? Ist die Leidenschaft für Jesus und damit verbunden die ganzen Dinge, die ich dann tue, oder meine Großzügigkeit zum Beispiel, oder wie ich mit Menschen umgehe? Oder ist es etwas anderes, wo ich investiere? Gott zu dienen ist keine Pflicht. Gott zu dienen ist ein Privileg, es ist eine Ehre, dem König der Könige zu dienen und sogar Kinder, seine Kinder zu sein. Jesus sagt ja, oder seine Begründung, die Schätze im Himmel zu sammeln, ist ja, dort, wo die Schätze sind in deinem Leben, dort wird auch dein Herz sein. Das, was für dich wertvoll ist, dort, wo du dein Herzblut reingibst, dort bist du automatisch mit deinem Herzen dabei. Wenn dein Auto dein wichtigstes Ding ist im Leben, dann wird auch dein Herz beim Auto sein und jeder Kratzer, den jemand reinmacht, ist ein Weltuntergang. Vielleicht ist es dein Hobby, dein Haus oder was ganz anderes. Alles keine schlechten Dinge. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert kriegen die Dinge und wo steht Jesus in dem Ganzen? In Sprüchen 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist ein sensibles und ein zerbrechliches Gefäß. Es ist nicht egal, was wir reinfüllen. Geld und Reichtum vereinnahmt unser Herz und es nimmt uns ein Stück weit gefangen. Es beeinflusst uns negativ. Es kann uns sogar zerstören. Und da geht es nicht darum, ob ich jetzt ein bisschen mehr Geld habe oder ob ich Geld verloren habe. Es geht um das Herz, von dem das Leben ausgeht. Ich habe zu Hause so eine Euro-Münzen-Sammlung. Ich sammle die Sondermünzen, ich sammle die ganzen Euro-Münzen von verschiedenen Ländern, habe so ein Album dazu. Und mit der Jana, unserer Tochter, haben wir so ein YouTube-Video gesehen, wie gewisse Münzen anscheinend bis zu 60, 70, 80.000 Euro wert sein sollen. Eine Fehlprägung oder irgendeine Münze, die es kaum gibt. Und ich habe irgendwann gemerkt, wo wir das so angeschaut haben, und noch ein Video, wie das anfängt, meine Gedanken zu bestimmen. Und dann finde ich noch Münzen, wo laut Beschreibung dazu passen, zu einer Münze, die man vielleicht ein bisschen was verdienen könnte. Und ich habe dann so gemerkt, das muss wieder raus. Es hat angefangen, meine Gedanken zu bestimmen. Es hat angefangen, in meinen Herzraum einzunehmen. Ich glaube, jetzt würde ich behaupten, die Münzensammlung ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, was macht es mit mir? Hat es das Potenzial, sogar Jesus den Rang abzulaufen? Hat es das Potenzial, wichtiger zu werden als Jesus selber? Jesus sagt weiter in dem Text, den ich vorgelesen habe aus Matthäus 6, 19 bis 21, im nächsten Vers: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Man wird immer den einen bevorzugen und den anderen dementsprechend hinten anstellen. Ich habe ein kleines Experiment mit euch vor. Und zwar dürft ihr mal alle so einen Daumen vor eure Augen machen. Ist immer cool, wenn man so viele Likes kriegt für eine Predigt. Das ist nicht das Experiment. Aber wenn ihr jetzt euch auf den Daumen konzentriert, dann ist ja der Daumen, seht ihr scharf und alles drumherum ist verschwommen. Wenn ihr jetzt euch auf was fixiert, im Hintergrund, ich fixiere jetzt den Erwin mal, dann sehe ich den Erwin scharf, aber mein Daumen ist komplett verschwommen. Ich kann nicht beides scharf stellen. Ich kann nicht den Erwin und wer alles da hinten sitzt, euch alle scharf sehen und mein Daumen gleichzeitig. Also wenn jemand weiß, wie das geht, kann mir das gerne verraten. Aber es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, dass es genau so ist mit diesem Zwei-Herren-Dienen. Ich kann nicht dem Geld oder sonst irgendwas, was dienen, das an erste Stelle stellen und Jesus gleichzeitig an erste Stelle stellen. Es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, dass Jesus deshalb auch sagt, hey Leute, es ist so wichtig, dass ihr euch eine Sache vornehmt, nämlich Jesus an erste Stelle zu stellen und 100% sich auf ihn zu konzentrieren. Jesus macht klar, dort, wo unser Herz ist, wo unsere Schätze sind, wird unser Herz sein. Aber vielleicht denkst du jetzt heute Morgen auch, naja, meine Schätze, Jesus ist mir wichtig, das ist klar, ich will, dass er vorne dran steht, aber vielleicht sind doch noch ein paar Schätze in meinem Leben, die vielleicht nicht so hilfreich sind. Dann gibt es eine gute Nachricht. Wir können unser Herz auch steuern. Wenn uns nämlich bewusst wird, dass unser Herz an einem falschen Schatz hängt, können wir uns entscheiden, weniger dort zu investieren und mehr dort zu investieren. Und je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, im Gebet, in Beziehungspflege mit ihm, je mehr wird unser Herz auch dorthin kommen. Also das Herz wird quasi dem Schatz auch folgen, wenn wir uns bewusst entscheiden, etwas zu ändern. Ich glaube, jeder Mensch muss in seinem Leben eine Entscheidung treffen. Das war die erste Entscheidung, will ich mit Jesus leben oder nicht. Aber ich glaube, letztendlich müssen wir täglich Entscheidungen treffen. Oder immer wieder sind Dinge, die in unserem Leben auftauchen, wo wir merken, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, investiere ich da oder lasse ich das an mir vorbeigehen und investiere in Gottes Reich. Aber Jesus gibt am Ende von Kapitel 6 in Matthäus eine gigantische Verheißung. Eine Verheißung, auf die ich mich immer wieder stellen will. Und dort sagt Jesus, der himmlische Vater weiß, dass ihr all das bedürft, also Essen, Trinken und die ganzen Sachen. Er weiß es, er weiß, dass wir es brauchen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Nicht alle unsere Wünsche werden in Erfüllung gehen, aber das, was wir brauchen, das verspricht er uns. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, das stimmt. Ich habe so oft erlebt, wie Gott versorgt. Und dort, wo man was abgibt für ihn, dass nachher kein Mangel entsteht. Gott ist treu und er steht treu zu seinem Wort. Amen. Ich möchte kurz eine Zeit der Stille geben, wo jeder kurz darüber nachdenken kann, wo hängt denn mein Schatz oder was ist für mich gerade wertvoll im Leben und stimmt das überein mit dem, dass ich Jesus an erste Stelle stellen will?